22. Mai 1992. Betty Wilson kommt spät abends von einem Treffen der anonymen Alkoholiker nach Hause. Sie will noch ein paar Sachen für die geplante Urlaubsreise mit ihrem Mann packen. Als sie im ersten Stock zum Schlafzimmer geht, findet sie Jack Wilson tot in einer Blutlache liegend. Doch wie, von wem und wodurch ist er getötet worden? Ein Streit unter den Experten entbrennt.
Ich ging die Treppen hoch. Als ich oben ankam und hochschaute, um das Licht anzumachen, sah ich Jack auf dem Boden liegen.
Sofort läuft Betty Wilson zu Nachbarn und alarmiert die Polizei.
Hören Sie, hier ist die Polizei. Sprechen Sie, waren Sie im Haus oder gingen Sie erst rein?
Ich ging rein.
Gut, Sie kamen nach Haus, gingen rein und haben die Person auf dem Boden liegen sehen. Wer ist die Person?
Mein Ehemann.
Wissen Sie, ob die Person, die ihn verletzt hat, noch im Haus ist?
Ich weiß es nicht. Ich habe Angst.
Okay. Bleiben Sie, wo Sie sind. Gehen Sie nicht zurück ins Haus.
Okay.
Krankenwagen und Polizei sind auf dem Weg zu Ihnen.
Wenige Minuten später erreicht die Polizei von Huntsville den Tatort.
Im Flur lag ein weißer Mann, der zusammengeschlagen und erstochen worden zu sein schien. Er lag dort in einer Blutlache.
Neben der Leiche liegt eine der vermeintlichen Mordwaffen. Ein blutverschmierter, knapp 90 cm langer Baseballschläger. Die Waffe, mit der die Schnittwunden zugefügt wurden, ist verschwunden. In Jack Wilsons Schlafzimmer ist das Telefonkabel durchschnitten und auf dem Bett liegt eine grüne Skimaske. Dazu finden die Ermittler ein offenes Pistolenetui mit Munition, jedoch ohne Waffe. Dennoch gibt es keine Anzeichen für einen Raubüberfall, denn weder Schubladen noch Schränke wurden geöffnet oder durchwühlt. Jack Wilsons Brieftasche liegt mit allen Kreditkarten auf dem Boden neben seinen Schuhen. Wenn das Motiv nicht Diebstahl ist, warum wurde Jack Wilson dann ermordet? Der 55-jährige Wilson war erfolgreicher Augenarzt und in der Gemeinde bekannt und sehr beliebt.
Ich will gar nicht schätzen, wie viele Patienten Jack honorarfrei behandelt hat, weil sie medizinische Hilfe brauchten, obwohl sie nicht bezahlen konnten.
Jack und Betty Wilson sind seit über 14 Jahren verheiratet. Beide haben jeweils 3 Kinder aus früheren Ehen.
Wir waren glücklich und zufrieden. Er erfüllte mir, meinen Kindern und Enkeln jeden Wunsch. Er war ein großartiger Mensch.
Er war ehrlich, aufrichtig, direkt und es war lustig mit ihm.
Als die Polizei mit den Ermittlungen beginnt, erfährt sie von einem ungewöhnlichen Ereignis. Der Bezirkssheriff hat tags zuvor von einer Informantin aus einem kleinen Ort namens Vincent einen Tipp erhalten. Sie behauptet, ein Gespräch belauscht zu haben, in dem ein Mann angeheuert wurde, um einen Arzt zu töten. Währenddessen kommt die Leiche von Jack Wilson zur Autopsie in die Rechtsmedizin von Birmingham. Dr. Joseph Embry stellt einen Schädelbruch und mehrere Kopfwunden fest. Die Leiche hat zudem einen Bruch des Zungenbeins im Halsbereich und eine gebrochene rechte Schulter mit einer deutlichen Fleischwunde. Die gebrochenen Arme des Opfers sind Abwehrverletzungen und deuten darauf hin, dass Wilson versucht hat, sich vor seinem Angreifer zu schützen. Zusätzlich hat er 2 Stichwunden in seinem Bauch. Offiziell wird die Todesursache mit einer Verletzung am Kopf erklärt, verursacht durch einen Schlag mit einem stumpfen Gegenstand. Der Baseballschläger wurde nicht von Dr. Embry untersucht. Jedoch im Labor der Polizei von Huntsville wird festgestellt, dass das Blut auf dem Schläger der Blutgruppe von Jack Wilson entspricht. Fingerabdrücke finden sie nicht. Als nächstes richtet die Polizei die Aufmerksamkeit auf die Information, die sie vor dem Mord erhalten hat.
Eine besorgte Bürgerin hatte eine Unterhaltung mitbekommen, in der ein Mr. White sagte, er wolle am Wochenende nach Huntsville fahren und jemanden töten.
Die Ermittler fahren ins ungefähr 100 Meilen entfernte Vincent, um James White zu verhören. Er lebt dort in einem Wohnwagen am Stadtrand. White arbeitet als Handlanger an der Grundschule von Vincent. Betty Wilsons Zwillingsschwester Peggy Lowe unterrichtet die erste Klasse in dieser Schule. White ist vorbestraft, hatte Alkohol- und Drogenprobleme und wurde unehrenhaft aus dem Militär entlassen. Nach 10 Stunden Verhör gibt White zu, in der Mordnacht im Haus der Wilsons gewesen zu sein.
Ich hatte 3-4 Tage vorher getrunken, geraucht, Pillen und Drogen eingenommen. Alles, was ich weiß, ist, dass ich fort wollte. Sie sagt mir, er sei mit einem Baseballschläger erschlagen worden. Ich konnte mich aber an keinen Schläger erinnern. Nur daran, dass ich ihn geschlagen habe und er mich daraufhin losließ.
Die Polizei durchsucht Whites Wohnwagen und findet ein paar blutbefleckte Schuhe. Die Blutgruppe der Flecken entspricht der von Jack Wilson. In einem verlassenen Haus nebenan finden die Ermittler einen Revolver, der auf Betty Wilson zugelassen ist. Und in Whites LKW taucht ein Gedichtband aus der Bibliothek von Huntsville auf, ebenfalls ausgeliehen von der Ehefrau des Opfers. Die Polizei verhaftet James White und beschuldigt ihn des Mordes an Jack Wilson. Dann die schockierende Enthüllung. James White behauptet, Betty Wilson und ihre Zwillingsschwester Peggy Lowe hätten ihn für $5,000 angeheuert, um Jack Wilson zu töten. Die Schwestern werden sofort verhört. Beide bestreiten jedoch, etwas mit dem Mord zu tun zu haben. Gestützt auf Whites Beschuldigungen, jedoch ohne forensische Beweise, nimmt die Polizei beide Frauen unter Arrest. Peggy Lowe bestätigt, White zu kennen, da sie in derselben Schule arbeitet. Die Verbindung zwischen White und Betty Wilson sind die Waffe und das Buch aus der Bibliothek.
Die Polizei kam und hat mich herumgestoßen. Ich konnte mich nicht einmal richtig anziehen. Sie haben mir die Uhr vom Handgelenk gerissen und sie durchs Zimmer geschmissen und gesagt, dass ich sie dort, wo ich hingehe, nicht brauchen werde.
Bei der Suche nach einem Motiv stößt die Polizei auf Ungewöhnliches in der Beziehung zwischen Jack und Betty. Jeder lebte für sich. Das Paar schlief in getrennten Zimmern, ohne eine sexuelle Beziehung zueinander. Betty gesteht der Polizei, während ihrer Ehe einige Affären gehabt zu haben. Jack Wilson hatte Morbus Crohn, eine Darmerkrankung, und trug deshalb einen Katheter mit sich, was Betty gegenüber Freunden als abstoßend beschrieb. Doch in den Augen der Polizei ist das stärkste Motiv der Grundbesitz ihres Mannes im Wert von $6 Millionen, den sie geerbt hätte. Der Kronzeuge James White, ohne den es keine Ermittlungen gegen die Schwestern gegeben hätte, macht eine schriftliche Vereinbarung mit der Staatsanwaltschaft. Als Gegenleistung für eine Belastung von Betty Wilson und Peggy Lowe erhält er eine geringere Strafe. Den Schwestern wird einzeln der Prozess gemacht. Betty Wilson ist die erste. Gemäß der Aussage von James White und der Interpretation der Autopsie seitens der Staatsanwaltschaft wird der Tathergang so rekonstruiert. White ist in das Haus eingedrungen und wartet in einem der Schlafzimmer im oberen Stockwerk. Jack Wilson kommt gegen 17 Uhr nach Hause. Nachbarn sehen ihn im Garten, wie er mit einem Baseballschläger ein Wahlkampfplakat in den Rasen schlägt. Zurück im Haus geht er dann ins Obergeschoss. Dort trifft er auf James White, der später behauptet, er habe zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr die Absicht gehabt, Wilson zu töten. Es kommt zum Kampf. White greift den Baseballschläger und verpasst Wilson Schläge auf den Kopf. Danach sticht er ihm 2-mal in den Bauch. Dann behauptet White, er habe Betty Wilson getroffen, die ihn zu seinem Wagen gefahren haben soll. Doch die Spurensicherung der Polizei findet weder Haare noch Fasern oder einen Fingerabdruck von White im Auto der Frau. Ohne jeglichen rechtsmedizinischen Beweis beginnt die Staatsanwaltschaft, Betty Wilsons Lebensstil zu attackieren. Einer ihrer Ex-Liebhaber wird vor Gericht geladen und bezeugt ihren ehebrecherischen Lebenswandel. Die Geschworenen befinden Betty Wilson des Auftragsmordes für schuldig. Sie bekommt eine lebenslange Haftstrafe ohne Aussicht auf Bewährung.
Ich denke, dass Miss Wilson wegen ihres Lebenswandels verurteilt wurde und nicht aufgrund von Beweisen. Es gab keine objektiven Beweise, die das Urteil unterstützten.
Nun gilt es für die Staatsanwaltschaft, Peggy Lowe wegen desselben Verbrechens vor Gericht zu stellen. Auch gegen sie gibt es nur Whites Aussagen. Doch die Verteidigung präsentiert diesmal neue rechtsmedizinische Beweise und behauptet, dass Jack Wilson anders ermordet wurde, als die Staatsanwaltschaft es darstellt. Acht Monate nach Betty Wilsons Verurteilung wegen Auftragsmordes kommt ihre Zwillingsschwester Peggy Lowe wegen desselben Verbrechens vor Gericht. Doch diesmal kann die Staatsanwaltschaft den Lebensstil der Angeklagten nicht angreifen. Peggy Lowe ist Grundschullehrerin. Zusammen mit ihrem Mann engagiert sie sich in der Kirchengemeinde und ist Mitglied im Kirchenchor. Außerdem setzt sie sich seit langem schon für Bedürftige ein.
Meine Freunde taten alles für mich. Als ich nicht mehr weinen konnte, haben sie für mich geweint. Als ich nicht mehr beten konnte, haben sie für mich gebetet.
Peggy Lowes Anwälte nutzen die Zeit zwischen den Verhandlungen, um nach neuen Beweisen zu suchen und die Zeugenaussage zu überprüfen. Ihnen fällt auf, dass James White den Mord an Jack Wilson nie gestanden hat.
Die Polizei sagte, ich hätte ihn mit einem Baseballschläger oder etwas anderem Schweren geschlagen. Ich sagte nur, dass ich nach irgendetwas griff, ihn schlug, er mich losließ und ich floh.
Das lässt dem Verteidigungsteam ebenso wenig Ruhe wie der Tatort, an dem nur eine Blutlache, aber keine Blutspritzer gefunden wurden. Nach heftigen Verletzungen durch einen Baseballschläger müssten diese aber an mehreren Stellen vorhanden sein.
Wenn ich auf eine Blutungsquelle mit einer Waffe mehrmals einschlage, das heißt, irgendwann ist mein Gegenstand, mit dem ich die Tat begehe, halt auch blutig, dann schleudere ich das Blut mit relativ großer Kraft ab und sehr, sehr häufig findet man das Blut dann eben genau in der entgegengesetzten Richtung, also in der Richtung, in der das Opfer nämlich gerade nicht ist. Oder, was auch passiert, einige der Spuren erreichen sogar die Decke und man findet dann sehr, sehr wenige kleine Spuren, deren Winkel man aber genau ausrechnen kann, zum Beispiel unter der Decke, wo also kein Täter hinguckt.
Wie konnte ihn dieser Mann so heftig mit dem Baseballschläger treffen, ihm die Arme und den Schädel brechen, ihn stechen, ohne entsprechende Blutspurmuster zu hinterlassen?
Die Verteidigung schickt den Autopsiebericht und die Tatortbilder zum Rechtsmediziner Dr. Chris Sperry nach Fulton.
Wenn jemand mit so einem Gegenstand geschlagen wird und solche Wunden entstehen, spritzt das Blut nicht nur, wenn der Gegenstand auf den Kopf oder Arm trifft, sondern auch, wenn ausgeholt wird. Es entstehen zum Beispiel Spritzmuster an der Wand und an der Decke. Ich war einfach sprachlos, dass ich keine eindeutigen Spritzmuster feststellen konnte.
Dr. Sperry willigt ein, im Fall von Peggy Lowe auszusagen. James White wiederholt seine Geschichte, doch diesmal wird er von der Verteidigung angegriffen.
Der ganze Fall basierte auf der Zeugenaussage dieses Mannes. Er ist ein Lügner, einer, der Kinder belästigt. Er hat seine eigenen Männer in Vietnam umgebracht. Er hat Psychopharmaka genommen, ist ein Trinker und Drogenabhängiger, der Kokain nimmt.
Auch der Rechtsmediziner, der die Autopsie durchgeführt hat, wird in die Mangel genommen.
Die Geschichte, die der Mörder erzählt hatte, machte keinen Sinn, weder praktisch noch wissenschaftlich. Und ich denke, dass Geschworene wissenschaftliche Beweise sehr schätzen.
Einen wichtigen wissenschaftlichen Beweis hätte die Untersuchung des Baseballschlägers ergeben können. Doch dieser wurde nicht vom verantwortlichen Rechtsmediziner untersucht.
Nach einem Schlag mit einem Baseballschläger auf einen menschlichen Schädel kann man durchaus Spuren am Tatwerkzeug vermuten. Das könnten zum Beispiel Hautschüppchen sein, die abgeschilfert wurden bei dem Schlag, aber auch Haare oder auch Blutanhaftungen, je nachdem, ob die Verletzung aufplatzte.
Ich hatte nichts davon gehört, dass Haare auf dem Schläger gefunden wurden. Sie hatten nur die Blutgruppe des Blutes vom Schläger analysiert.
Dr. Sperry geht sogar noch weiter und behauptet, dass der Schläger nicht die Mordwaffe ist. Und James White hat nie gestanden, einen Baseballschläger benutzt zu haben.
Beim Betrachten der Verletzungen von Dr. Wilson hatte ich den Eindruck, dass das Muster der Verletzungen, also die Wunden und Brüche, so aussahen, als seien sie nicht durch einen Baseballschläger verursacht worden.
Bei einem wuchtigen Schlag, zum Beispiel mit einem Baseballschläger auf den Schädel, kann ein sogenannter Globusbruch am Schädeldach entstehen. Der zeichnet sich durch konzentrische Bruchlinien aus. Etwas Vergleichbares könnte man sich vorstellen, wenn man mit einem Löffel auf ein Ei zum Beispiel draufschlägt.
Doch die Wunden auf Dr. Wilsons Kopf weisen ein lineares Muster auf. Dr. Sperry vermutet deshalb, die Verletzungen könnten durch einen Schürhaken verursacht worden sein. Das würde auch die Lochwunde in der Schulter erklären.
Wenn ich mein Opfer mit einem Schürhaken beispielsweise traktiere, dann hängt es natürlich davon ab, erstens, wie stark ich zuschlage. Entsprechend kann ich einfach nur stumpfe Verletzungen in Form von Blutergüssen erzeugen. Wenn ich den allerdings richtig herumdrehe, dann kann ich mit dem Haken durchaus in den Körper tief eindringen. Und das hinterlässt dann doch einigermaßen charakteristische Spuren, die den Rechtsmediziner auf das richtige Tatwerkzeug bringen könnten.
Das war wirklich sehr ungewöhnlich. Keiner hatte eine richtige Erklärung für diese Verletzung. Doch wenn man von einem Schürhaken ausgeht, könnte man vermuten, dass die Verletzung durch sein spitzes Ende in einem Winkel von 90 Grad verursacht worden ist. So macht das Muster der Verletzung plötzlich wieder einen Sinn.
Der erste Autopsiebericht weist auf einen Bruch des Zungenbeinknochens im Halsbereich hin. Dr. Sperry glaubt, dass das Opfer zusätzlich gewürgt wurde.
Das ist ein weiterer Punkt, der ins Auge fiel. Wenn er tatsächlich gewürgt worden war, dann muss Mr. White jemand geholfen haben. Oder seine Geschichte über den Mord stimmte nicht.
Ich kam zu dem Schluss, dass er woanders umgebracht worden ist und seine Leiche später an den Fundort gebracht wurde. Sein Körper war vermutlich in einer Plane, Plastik oder etwas Ähnlichem eingewickelt.
Es war mir völlig egal, wie Dr. Wilson umgebracht wurde. Die Frage war, wer es getan hat. Und James White hat es gestanden. Ob er ihn nun niedergetreten oder mit einem Schläger oder Stock geschlagen hat, interessierte mich nicht. Aber diesen Mist verkaufen die Experten dann den Geschworenen.
Er hatte die Theorie, dass zwei oder drei Leute die Leiche an den Fundort gebracht hatten, was meiner Meinung nach völlig lächerlich ist.
Womit Dr. Wilson getötet wurde, war nicht die Frage. Die Frage war, ob Betty Wilson und Becky Lowe mit James White gemeinsame Sache gemacht haben. Und Sperry zeigt den Geschworenen dieses Bild aus einem Buch und behauptet, die Mordwaffe sei auf keinen Fall ein Schläger gewesen. Was macht das für einen Unterschied? Dr. Wilson wurde zu Tode geprügelt.
Doch um Peggy Lowe schuldig sprechen zu können, müssen die Geschworenen James White glauben. Hat Dr. Sperry recht? Muss sich der Mord anders ereignet haben und White lügt. Jetzt gibt es also ein zweites Szenario, wie Jack Wilson umgebracht worden sein könnte. Nachbarn haben ihn gegen 17 Uhr im Vorgarten gesehen, als er mit dem Baseballschläger das Wahlkampfplakat in den Rasen schlägt. Gemäß Dr. Sperrys Interpretation wurde er dann von mindestens zwei Personen angegriffen. Während des Kampfes bricht sein Zungenbein am Hals. Er bekommt mindestens 9 Schläge auf den Kopf und einen auf die Schulter, wodurch die Lochwunde entsteht. Dann bekommt er 2 Messerstiche in den Bauch. Anschließend wird er in eine Plane gewickelt und ins Haus getragen. Im Obergeschoss wird die Leiche auf den Holzboden geworfen und um 180 Grad gedreht. Dabei stößt der Kopf gegen den Türrahmen und hinterlässt dort einen Schmierfleck. Dann schmieren die Täter Blut auf den Baseballschläger, um ihn als Mordwaffe zu kennzeichnen. Den Schürhaken und das Messer nehmen sie mit. Die Geschworenen beraten sich weniger als 2 Stunden.
Meine Damen und Herren, sind Sie zu einem Urteil gekommen?
Ja, Euer Ehren.
Würden Sie es bitte verkünden?
Wir befinden die Angeklagte für nicht schuldig.
So eine Erleichterung. Ich habe so heftig geweint, dass die Leute gedacht haben müssen, sie sei schuldig gesprochen worden. Aber das waren Tränen der Freude und Erleichterung.
Doch wie konnten Dr. Sperry und Dr. Embry zu solch unterschiedlichen Ergebnissen kommen? Zwei unabhängige Rechtsmediziner überprüfen erneut den Autopsiebericht und die Bilder vom Tatort. Beide sind sich einig, dass Dr. Embrys Autopsie einwandfrei ist, jedoch nicht umfassend. Gerichtsmedizinische Untersuchungen beginnen am Tatort. Es war ein großer Fehler, dass Polizei und Staatsanwaltschaft Dr. Embry den Baseballschläger und die Bilder vom Tatort erst kurz vor der ersten Verhandlung gezeigt haben. Beide Experten vermuten, dass die Ursache der Lochwunde an Wilsons Schulter enthüllt worden wäre, wenn am Tatort eine sorgfältige forensische Untersuchung durchgeführt worden wäre. Uneinig sind sie sich jedoch über die Bedeutung des Baseballschlägers und das nicht vorhandene Haar von Jack Wilson an der vermeintlichen Tatwaffe. Für Dr. Walter Hoffman hat die ungenügende forensische Untersuchung des Tatortes der Verteidigung Tür und Tor geöffnet.
Wenn die Gesetzeshüter nicht um Hilfe bitten, sondern vor Ort alles allein erledigen und die Leiche dann zur Autopsie schicken, gehen Informationen verloren. Man ist nicht mehr in der Lage, den Tatort in seiner Ursprungsform zu bewerten, nachdem dort jemand aufgetaucht ist und etwas verändert hat.
Dr. Embry ist nie am Tatort gewesen und obwohl er weiterhin auf der Richtigkeit seiner Ergebnisse beharrt, will er sich dazu nicht mehr öffentlich äußern. Nach Peggy Lowes Freispruch widerruft James White sein Geständnis. In einer eidesstattlichen Erklärung gesteht er, Betty Wilson weder zu kennen, noch mit ihr gesprochen zu haben, noch von ihr mit dem Mord beauftragt worden zu sein. Alles sei frei erfunden. Mittlerweile behauptet er, zum Widerrufen seines Geständnisses gezwungen worden zu sein und ist jetzt zu seiner ursprünglichen Version zurückgekehrt. Er sitzt im Gefängnis von Alabama und hat in wenigen Jahren Anspruch auf Bewährung.
Ich habe gestanden, ihn aber nicht umgebracht. Aber ich wusste Bescheid. Also in gewisser Weise bin ich aus gutem Grunde hier.
James Dennison White hätte seine Seele für einen guten Handel verkauft. Und um dem elektrischen Stuhl zu entgehen. Ich glaube, genau das hat er getan.
Zwei Schwestern, zwei Prozesse, die gleichen forensischen Beweise, jedoch zwei unterschiedliche Urteile. Betty Wilson verbüßt seit 4 Jahren eine lebenslange Gefängnisstrafe ohne Chance auf Bewährung. Ihr erstes Berufungsverfahren wurde abgelehnt. Über ein weiteres ist noch nicht entschieden. Peggy Lowe hofft auf den Tag, an dem ihre Schwester einen neuen Prozess bekommt.
Niemand kümmert sich um sie. Da ist niemand, der sie in den Arm nimmt. Niemand, mit dem sie weinen kann. Sie hat keine Privatsphäre. Und je mehr ich ihre Lage begreife, desto mehr leide ich mit ihr.
Es war ein Albtraum, der noch nicht vorüber ist. Und ich weiß nicht, ob er jemals endet. Für mich, für meine Kinder, für meine lieben Enkel und meine Mutter. Er wird nie enden. Niemals.
Ohio, 1988. Unter einer Eisschicht in einem Fluss wird der leblose Körper einer jungen Frau gefunden. Spuren vom Tatort wie Haare, Fasern oder Fingerabdrücke sind weggespült. Doch der 6-jährige Sohn des Opfers liefert den Ermittlern die nötigen Hinweise auf den Mörder und das ohne ein Wort über ihn zu sprechen. Er trägt die Beweise in seinen Genen. An einem Samstagmorgen im Januar 1988 befinden sich Pfadfinder in der Nähe des Possum Run Creek. Sie sammeln Aluminiumdosen für ein Recyclingprojekt.
Hey, schaut! Jungs, kommt und seht mal. Was ist das da unten?
In einem zugefrorenen Bach liegt etwas, das aussieht wie eine Schaufensterpuppe.
Sie hatten etwas unter dem Eis entdeckt.
Es ist der Körper einer jungen Frau. Die Polizei trifft alle Vorsichtsmaßnahmen, um Beweisspuren sicherzustellen. Das Opfer wird in ein Laken gewickelt, bevor es in das Leichenschauhaus kommt. Anhand einer Liste vermisster Personen wird die 32-jährige Margie Coffey identifiziert. Sie ist alleinerziehende Mutter zweier Kinder und 10 Tage zuvor als vermisst gemeldet worden.
Die Polizei hatte ihr Auto in der Nähe der Park Avenue East bei einer Bar gefunden. Sie war bereits vermisst gemeldet, als die Leiche im Mohican Park gefunden wurde.
Die Autopsie ergibt, dass Margie Coffey mit ihrem eigenen Schal erwürgt wurde. Der Gerichtsmediziner vermutet, dass sie bereits am Tag ihres Verschwindens ermordet und in den Bach geworfen wurde. Margie Ramey ist ihr Mädchenname. Sie hatte 5 Geschwister und wuchs in einem Randbezirk der Stadt Butler auf, mitten im Staat Ohio.
Sie war ein geselliges Mädchen, aufgeschlossen und robust. Sie liebte das Leben. Sie arbeitete auf der Farm ihrer Mutter. Die hatte viel Vieh zu versorgen und Margie half ihr dabei.
Margie wächst in einer liebevollen, religiösen Familie auf. Doch als Teenager strebt sie, wie die meisten Kinder, nach Unabhängigkeit. So verbringt sie fortan die meiste Zeit in der 15 Meilen entfernten Stadt Mansfield. Dort lernt sie zwielichtige Leute kennen.
Sie war in ein paar Sachen, kleinere Delikte, Straßenkriminalität verstrickt. Es waren keine großen Straftaten. Aber so sind wir bei unseren Patrouillen auf sie aufmerksam geworden.
Angeblich handelt es sich dabei vor allem um Prostitution und Drogenkonsum. Doch letztlich wendet sich Margie von diesem Leben ab, lernt Steve Coffey kennen, heiratet und bekommt eine Tochter namens Angie. Doch die Ehe scheitert und endet in einer Scheidung. Um sich und die Tochter zu ernähren, arbeitet Margie als Kellnerin. Zusätzlich schreibt sie sich am College für einen Kurs in Rechtswissenschaft ein. In dieser Zeit bekommt Margie ein zweites, uneheliches Kind, Sohn Brandon. Die ermittelnde Polizei will jetzt wissen, ob Margie für den Unterhalt ihrer Kinder wieder auf die Straße zurückgekehrt ist.
Nun, ich weiß, dass ihre Familie ihr etwas geholfen hat, aber sie hatte nicht viel Geld und studierte noch. Im Restaurant verdiente sie auch nicht genug.
Aus Erfahrung weiß die Polizei, dass das gefährliche Leben auf der Straße eine Menge an potenziellen Tätern bietet.
Vielleicht gab es jemanden von früher, der ihren Tod wollte. Vielleicht hat sie etwas angestellt oder irgendetwas nicht bezahlt. Vielleicht hat irgendein Straßenkrimineller beschlossen, sie umzubringen.
Doch Freunde bestreiten dies und beteuern, dass Margie sich nur noch um Familie und Ausbildung gekümmert hat.
Sie beharrten darauf, Margie nicht mehr in diesem Milieu gesehen zu haben. Soweit sie wussten, hatte Margie mit dieser Zeit vollkommen abgeschlossen.
Margie kümmerte sich um ihre Kinder. Sie hat sie geliebt, wirklich geliebt. Und ich glaube, dass sie eine gute Mutter war, wirklich.
Und sie hat die Religion für sich wiederentdeckt.
Ich glaube, sie wollte eine gute Christin sein. Zumindest hatte ich das Gefühl, dass sie danach strebte, nach einem besseren Leben. Sie wollte ein besserer Mensch sein und die Vergangenheit hinter sich lassen.
Die Polizei erfährt, dass Margie sich nach ihrer Scheidung oft mit Männern trifft. Unter ihnen sind auch 2 verheiratete Polizisten aus Mansfield. Einer von ihnen ist Robert Lemon.
Er machte uns klar, dass es schon seit einiger Zeit vorbei war, mindestens seit 1,5 Jahren. Und seitdem habe er keinen Kontakt gehabt und auch nicht mehr mit ihr gesprochen.
Der andere ist Charles Oswald. Auch er sagt, dass seine Beziehung zu Margie beendet sei.
Oswald liebte seine Frau sehr. Er berichtete oft, was sie an den Wochenenden machten. Er war ein Polizist, dem andere Polizisten nachzueifern versuchten.
Als Alibi präsentiert Oswald einen Polizeibericht, der beweist, dass er in dieser Nacht auf einer Drogenfahndung war. Die Spur von Margies Mörder bleibt kalt.
Wir hatten keine Fingerabdrücke und keine Mordwaffe. Wir mussten andere Möglichkeiten ausschöpfen, die nur sie uns liefern konnte.
Margie Coffey wurde zuletzt in diesem Lokal an einem Tisch gesehen. Vom Lokalbesitzer erfährt Detective David Messmore, dass Charles Oswald zur selben Zeit im Restaurant gewesen ist. Die zwei hätten nicht zusammengesessen, sich aber begrüßt, berichtet der Wirt.
Es war eine bedrückende Situation. Ich habe nicht nur mit ihm zusammengearbeitet, sondern war auch mit ihm befreundet. Er ist ein sehr guter Polizist und der Gedanke bestürzte mich, dass er in solch ein Verbrechen verwickelt sein könnte.
Als Oswald mit dem Treffen in der Bar konfrontiert wird, verweigert er die Aussage. Inzwischen wird Margie im Beisein ihrer verzweifelten Eltern begraben.
Margies Eltern, Mr. und Mrs. Ramey, leiden sehr seit diesem Tag. An manchen Tagen ist es so schlimm, dass sie sofort losweinen, wenn sie nur ein Foto von ihr sehen oder Mrs. Ramey mit mir redet.
Die Polizei ahnt nicht, dass Margies Sohn einen wichtigen Hinweis verbirgt, der sie auf die Spur des Mörders führen würde. Während die Suche nach Margie Coffeys Mörder läuft, berichtet ein Polizist aus Mansfield den Ermittlern von einem ungewöhnlichen Vorfall, der sich in der Mordnacht ereignet hat. Der Beamte behauptet, Charles Oswald mit Margie Hand in Hand gesehen zu haben. Oswald habe keine Uniform getragen und sich seltsam verhalten.
Er trug eine Lederjacke, was ungewöhnlich war, denn er war im Dienst.
Der Polizist fragte, was los sei und wie es ihm ginge. Doch er hat ihn ignoriert und ist weiter durch den Hintereingang ins Polizeigebäude.
Durch Oswalds seltsames Verhalten entstehen Zweifel an der Behauptung, er sei in dieser Nacht auf Drogenfahndung gewesen.
Dass er in dem Moment nervös und aufgeregt war, war ganz ungewöhnlich. Das nahm ihm den Glanz seines Alibis.
Im rechtsmedizinischen Labor liefern Schal, Stulpen und Mantel von Margie Coffey kurz darauf wichtige Informationen. Um Spuren wie zum Beispiel Fasern von Gegenständen zu sichern, gibt es verschiedene Methoden.
Textile Mikrospuren werden unterschiedlich gesichert. Die Amerikaner benutzen das Scraping, wir die Folienmethode. Scraping bedeutet, dass die trockenen Textilien abgeklopft und abgerieben werden und das anfallende Material dann, was unten sich befindet, weiter durchmikroskopiert wird.
Doch im Fall von Margie Coffey hat das Wasser die meisten Spuren weggespült.
Wir hatten ein paar Haare und Fasern gefunden, speziell zwei rote Fasern. Diese beiden Fasern waren einen halben Zentimeter lang und ungefähr zweimal so breit wie ein menschliches Haar. Das war alles, womit wir arbeiten konnten.
Mit bloßem Auge sehen Fasern ähnlich aus. Doch unter dem Mikroskop weisen sie unterschiedliche Eigenschaften auf. Die fremden Fasern auf Margies Mantel und Stulpen haben eine dreieckige Form. Von der Seite betrachtet sieht es so aus, als ob sich ein Streifen durch die Faser zieht.
Nylonmaterialien wird neben Kleidungsstücken auch sehr gerne in Teppichfaser, insbesondere im Autobereich, verarbeitet, weil dieses Material sehr grob hergestellt werden kann und sehr strapazierfähig ist.
Tony Tembesco nimmt Teppichproben von allen Stellen, an denen Margie in den letzten Tagen vor ihrem Tod gewesen ist. Dann glaubt Tembesco, im Haus von Margies Eltern gefunden zu haben, wonach er gesucht hat.
In Margies Elternhaus hatten wir einen Türvorleger aus roten Fasern gefunden. Diese Fasern sahen den Fasern, die wir am Opfer sichergestellt hatten, sehr ähnlich.
Doch unter dem Mikroskop ergibt sich ein anderes Bild. Da Oswald in der Nacht mit Margie in dem Lokal gesehen wird, will Tembesco auch den Streifenwagen des Polizisten untersuchen. Die meisten Polizeiautos sind wegen des hohen Verschleißes nicht mit Teppich ausgelegt und haben stattdessen einen Gummibelag. Doch Aufzeichnungen enthüllen, dass Oswald in der fraglichen Nacht sogenannter Watch Commander ist und deshalb ein anderes Auto benutzt als normalerweise.
Das Einzigartige an diesem Streifenwagen mit der Nummer 306 ist, dass es das Aufsichtsauto ist. Es ist nicht das gewöhnliche Polizeiauto, das mit der Flotte gekauft wird. Es kam von einer Versteigerung.
Die Polizei von Mansfield hat auf einer Auktion diesen Chevy Caprice Classic erworben, ein voll ausgestattetes Auto. Es ist für Kommandeure gedacht. Und natürlich haben auch Ranghöhere der Polizeiverwaltung schönere Autos als die Jungs auf der Straße.
Der Teppich im Watch Commander Auto ist rot. Tembesco nimmt eine kleine Probe aus dem Auto. Auf den ersten Blick wirkt sie wie der Teppich von Margies Eltern. Doch unter dem Mikroskop ergibt sich ein anderes Bild. Die Fasern ähneln denen von Margies Kleidern auffällig.
Schauen wir die Farbe an. Man kann sehen, es ist die gleiche. Auch der Durchmesser ist identisch. Und die dreieckige Form und das Muster sind ebenfalls gleich.
Chemische Tests ergeben, dass beide Fasern mit denselben Chemikalien gefärbt wurden. Doch ein Faserbeweis ist vor Gericht nicht so aussagekräftig wie DNA oder ein Fingerabdruck.
Eine hundertprozentige Zuordnung von Fasern ist in der Regel nicht gegeben, haben aber diese Fasern diese auffälligen Oberflächenstrukturen. So ist ein Zusammenhang und ein Ursprung dieser Fasern sehr, sehr wahrscheinlich.
Die roten Fasern stammen aus Oswalds Dienstwagen. Doch welches Motiv hätte er für einen Mord an Margie Coffey? Als Margie ihr zweites Kind Brandon zur Welt bringt, kann sie den Vater nicht identifizieren und behauptet, infolge einer Vergewaltigung schwanger geworden zu sein. Einige Zeit später beantragt sie am College finanzielle Hilfe. Dort wird sie erneut nach der Identität des Vaters gefragt und warum sie kein Kindergeld bekommt.
Als sie Zeugin Jehovas wurde, begann man sie zu beraten und fand einige Details heraus. Sie sagten, sie dürfe nicht lügen, sondern müsse die Wahrheit sagen.
Sie gab Charles Oswald als den Vater an.
Aufgrund dieser Neuigkeit bittet die Staatsanwaltschaft Oswald, einen Vaterschaftstest zu machen. Der Test ergibt, dass Oswald mit 99%iger Wahrscheinlichkeit Brandons Vater ist. Es stellt sich heraus, dass Oswald Margies Alimenteforderungen abgelehnt hat. Wahrscheinlich wollte er verhindern, dass seine Frau etwas erfährt.
Oswald war verheiratet und hatte Kinder. In der Tat wusste seine Frau bis zu diesem Zeitpunkt nichts von Margie Coffey. Sie wusste nicht, dass er mit einer anderen Frau ein Kind hat. Ich bin mir sicher, dass die mögliche Enthüllung ein Motiv war.
Angeblich hat Oswald Margie ein paar tausend Dollar aus einer Versicherung angeboten. Doch die Mutter hat dies als unzureichend abgelehnt. Während des Mordprozesses gegen Charles Oswald präsentiert die Staatsanwaltschaft ein weiteres Beweisstück. Eine Frau namens Charlene Dry Sawyer, die früher als Lockvogel bei Prostitutionsfahndungen gearbeitet hat, behauptet ebenfalls, eine Affäre mit Oswald gehabt zu haben. Sawyer behauptet, Oswald habe ihr nicht nur den Mord gestanden, sondern auch Details des Verbrechens beschrieben. Laut der Zeugin sind Oswald und Margie zum Reden ins Polizeiauto gestiegen, nachdem sie sich im Lokal gesehen haben. Es geht um die Unterstützung des Kindes. Oswald bietet $3,000 und will die Beziehung beenden.
Nimm die 3000 und verschwinde.
Nein, das ist nicht genug.
Als Margie ablehnt, wird die Diskussion heftiger. Sie droht mit der Enthüllung der Wahrheit.
Ich werde dich verklagen und deine Frau und Kinder werden alles erfahren.
Kleine Schlampe.
Margie schlägt Oswald. Daraufhin erwürgt sie der Polizist mit ihrem eigenen Schal. Die forensischen Beweise enthüllen, dass Oswald den leblosen Körper auf den Rücksitz des Polizeiautos legt. Dort setzen sich die winzigen roten, dreieckigen Fasern an Mantel und Stulpen fest. Oswald fährt dann zur Brücke am Possum Run Creek und wirft die Leiche ins Wasser, im Glauben, alle Beweise wegzuspülen.
Ein Sprichwort sagt, wenn es gelb ist, watschelt und quakt, ist es eine Ente. Genau das hatten wir in diesem Fall.
Beim Prozess tritt Oswald in den Zeugenstand und leugnet, Margie Coffey getötet zu haben. Er wiederholt seine Behauptung, allein auf Drogenfahndung gewesen zu sein und legt den getippten Polizeibericht als Beweis vor. Doch die Staatsanwälte glauben, Oswald habe den Bericht nach dem Mord selbst getippt, um ein Alibi zu haben. Die Geschworenen befinden Charles Oswald des vorsätzlichen Totschlags und Körpermissbrauchs für schuldig. Er muss mindestens 10 Jahre Haft verbüßen. Oswald besteht noch heute darauf, Margie Coffey nicht getötet zu haben.
He may deny.
Er kann es leugnen. Er kann es auch am Grab leugnen. Ich glaube, er ist schuldig. Gott vergib mir, wenn ich Unrecht habe.
Für die Einwohner von Mansfield ist der größte Verrat aber, dass ein Polizist zum Mörder wird.
Ich meine, es ist schon schlimm, wenn jemand umgebracht wird. Aber wenn jemand seine Autorität missbraucht, der eigentlich Menschen schützen soll, dann ist das der niederträchtigste Mord, den ich mir vorstellen kann.
Er wird das Verbrechen nie gestehen. Mir ist egal, ob sie ihn bis an sein Lebensende im Gefängnis behalten. Er wird diese Last bis in sein Grab mit sich tragen. Er wird es nie gestehen. And I really believe
that. Für die Staatsanwälte steht fest, dass dieser Fall mit sorgfältiger Polizeiarbeit und mit etwas Glück besiegelt wurde.
Das Vorhandensein der roten Fasern in diesem Teppich war ein Zufallstreffer. Ein Polizeiauto von unserem Hinterhof. Dieses Auto aus der Versteigerung war einzigartig. Die Chance für so etwas steht 1 zu 1 Million.
Ohne das forensische Beweismaterial wäre Oswald wahrscheinlich nie vor Gericht gekommen.
Ich würde sagen, das war einer der wichtigsten Beweise. Die Geschworenen hätten es ohne diesen Beweis schwierig gehabt, ihn zu verurteilen. Es wäre wahrscheinlich unmöglich gewesen.